Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Tag und hallo. Wie arbeiten eigentlich Rundfunkräte?
Wie sorgen sie für Staatsferne von öffentlich-rechtlichen Sendern?
Welche Herausforderungen gibt es denn für öffentlich-rechtliche Inhalte im Netz?
Antworten auf diese Frage gibt es in dieser Stunde von Leonhard Dobusch. Der Professor für Organisation ist Mitglied im ZDF-Fernsehrat und in dieser Stunde unser Gast in einer Stunde was mit Medien. Aber zunächst ein ganz anderes Thema.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Frank Überall, dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, der in dieser Woche für ordentlich Trubel in der Medienwelt gesorgt hat. Erst machte er in einer offiziellen Pressemitteilung seinem Ärger über die aktuelle Zeitungskritik des YouTubers Rezo Luft und warf ihm die Diffamierung von Journalisten vor. Dafür musste er dann selbst einige Prügel auch aus den eigenen Reihen einstecken und zog daraufhin die Pressemitteilung wieder zurück. Heute hat er sich per Twitter offiziell bei Rezo entschuldigt. Zitat Frank Überall, da habe ich mich mit meiner zugespitzten Kritik vergaloppiert. Sorry, deine Medienkritik war mir persönlich in Teilen zu heftig. Grundsätzlich wirfst du aber auch viele wichtige Fragen auf. Vielleicht unterhalten wir uns drüber mal. Würde mich freuen.
Die zweite Meinung
kommt heute von einem Blauen und von einem Rothaarigen, von Rezo und Herrn Pähler.
Ja, ihr dürft mal raten, wer ist. Also, der Vorsitzende hat sich entschuldigt und damit ist diese Sache für mich erledigt. Da sollte jetzt auch niemand respektlos nachtreten. So hat Rezo auf die Entschuldigung von Frank Überall reagiert. Und ich finde, das war klug. Gerade der Appell, nicht noch weiter gegen den DJV zu schießen, hat Größe. Um es aber auch klar zu sagen, ich hatte gar kein Problem damit, dass Frank Überall ordentlich Gegenwind bekommen hat. Erst recht, wenn die Kritik von Mitgliedern auch seines eigenen Verbandes kommt, die die Auffassung ihres Vorsitzenden nun einmal nicht alle teilen und das eben auch öffentlich sagen. Aber ich finde, dieser Fall ist leider auch wieder mal so ein Beleg dafür, wie die allgegenwärtige Erregungskultur unserer Gesellschaft aus einer Mücke einen Elefanten macht. Ich habe gar nichts gegen markige Worte, im Gegenteil. Wer auszahlt, der muss auch einstecken können. Und klar, zugespitzt formulierte Meinungen beleben ja auch die Debatte. Spott und Häme aber nicht. Insofern finde ich es viel mehr als bloß einen sympathischen Charakterzug von Rezo, die Entschuldigung jetzt anzunehmen. Es war vor allem auch umsichtig von ihm, seine Reichweite und seinen Einfluss zu nutzen, um die, ich sag mal, Anti-DJV-Welle wieder in ein leises Plätschern zu verwandeln.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das öffentlich-rechtliche Medienmagazin.
Wie sie arbeiten, ganz ehrlich, das ist der breiten Masse kaum bekannt, aber sie sind sehr wichtig. Es geht um die Rundfunkräte in Deutschland. Die Rundfunkräte beaufsichtigen die Programme von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Herr Pähler, wo sind sie dir schon mal begegnet, beziehungsweise was hast du so für Vorstellungen im Kopf, wenn du jetzt hier diesen Begriff hörst?
Also erstmal finde ich so der Begriff Rat, so, das ist auch so ähnlich wie Aufsichtsratdas hat so ein bisschen immer was Verstaubtes irgendwie. Da sind Leute, die sitzen in irgendwelchen Hinterzimmern und lassen sich so gelegentlich mal berichten, was irgendwer gemacht hat und sagen dann, ja, gut so oder nicht. Also weiß ich nicht, ich habe es nicht so richtig
verstanden. Kann man beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr von dem und dem bitte einbringen?
Ja, das ist ein bisschen, genau, das sind auch so, das sind Menschen, glaube ich, die haben manchmal, ja, viel und manchmal vielleicht auch gar nicht so viel eigentlich mit der Materie, die sie da irgendwie begutachten, sage ich jetzt mal, zu tun.
Das denkt man bei
ist das, ist das totales Klischee?
Ich weiß nicht.
Gerade alle Klischees, die ich über. Aber das zeigt auch, dass man eben wenig weiß.
Aber
da,
das
gerade gesagt.
Das sind jetzt so Räte. Was beim Rundfunkräte? Also manchmal sind die ja so in den Schlagzeilen, Rundfunkrat muss sich damit beschäftigen und so.
Ich meine, das sind natürlich immer sozusagen im Sinne der Aufsicht. Also gerade wenn dann irgendwie das zu beaufsichtigende Medium, eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, irgendwie scheinbar Anlass zum Ärger gegeben hat, dann ist das ja quasi die Instanz, die sagen muss, naja, war das denn jetzt so? Müssen wir da vielleicht handeln? Etc. pp. Und ich weiß nicht, haben die nicht auch Einfluss auf die... Nee, haben sie nicht. Auf die Programmgestaltung haben sie nicht so direkt Einfluss.
Siehst du, da hört oder schon wieder doch? Auf.
Ja, ich weiß nicht. Oder so indirekt. Also irgendwie haben die ja was mit Pluralismus zu tun.
Oh Mann.
Oh Gott, Herr sollten Pähler wir das lieber abbrechen?
Herr Pähler und ich haben da wirklich Nachholbedarf. Ja. Und deswegen nutzen wir auch diese eine Stunde was mit Medien, um uns da aufzuschlauen. Zusammen auch mit euch. Denn das ist ein sehr interessantes Thema. Denn die Rundfunkräte kontrollieren, ob die Öffentlich-Rechtlichen ihren gesetzlichen Programmauftrag einhalten und sind so konstruiert, dass die Sender unabhängig vom Staat arbeiten.
In die Rundfunkräte, da werden im Grunde Vertreter von unterschiedlichen gesellschaftlichen relevanten Gruppen entsandt, also beispielsweise aus Landtagen, von Kirchen oder Verbänden. Doch wir haben es gerade schon aufgeworfen, die Frage, wie arbeiten eigentlich jetzt diese Rundfunkräte? Was passiert auch bei diesen Sitzungen? Ist es so, wie wir gerade gemutmaßt haben? Und können die Räte etwas bewegen? Ja, in dieser Woche beantworten wir eben genau diese Fragen in unserem Medienmagazin.
Und beim Deutschlandradio heißt übrigens das Gremium Hörfunkrat. Im Netz gibt es da auch zahlreiche Informationen zu den Sitzungen und Tagesordnungen. Verlinkt haben wir es euch über deutschlandfunknova.de, wenn ihr unter Medien diese Ausgabe von einer Stunde was mit Medien auswählt.
Beim ZDF, da wird der Rundfunkrat als Fernsehrat bezeichnet. Und seit Sommer 2016 ist Leonard Dobusch für das Gremium entsandt oder in dieses Gremium entsandt. Der Professor für Organisation der Uni Innsbruck soll den Bereich Internet vertreten und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit im Rundfunkrat transparenter zu gestalten. Und aus diesem Grund hat er auch eine Kolumne, die heißt Neues aus dem Fernsehrat, auf netzpolitik.org gestartet.
Ja, und ein weiteres Ziel von Leonard Dobusch ist die Zugänglichmachung von Inhalten öffentlich-rechtlicher Sender. Also die Veröffentlichung von Inhalten zum Beispiel unter offenen Wikipedia-kompatiblen Lizenzen. Warum ihm das wichtig ist und wie realistisch das Ziel ist, das erklärt uns Dobusch auch heute Abend, denn er ist zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend, Leonard.
Guten Abend.
Ja, du beschäftigst dich ja viel mit netzpolitischen Themen. Ist das auch ein Grund, warum du im ZDF-Fernsehrat gelandet bist? Wie kam es dazu?
Also ehrlich gesagt, wie das wirklich ganz genau gelaufen ist, weiß ich selber nicht. Es ist ja so, dass für den Bereich Internet erst seit 2016 überhaupt jemand im Fernsehrat sitzt. Und ich glaube, das sagt auch schon viel darüber, wie internetaffin diese Aufsichtsräte der Rundfunkanstalten sind, dass es dann einen eigenen Bereich gibt, Internet. Ja, also es gibt auch den Bereich Minderheitensprachen, es gibt den Bereich LGBTQ und es gibt den Bereich Digitales. Und Berlin hat eben für sich den Bereich Internet gewählt und hat aber das Recht, da jemanden zu entsenden, an vier Vereine delegiert. Das ist der Chaos Computer Club, den kennt man vielleicht am meisten. Dann D64, das ist ein SPD-naher Netzpolitikverein, an Medianet Berlin-Brandenburg. Das ist ein regionaler Verein in Berlin und Brandenburg eben. Und ECO, Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider. Und die mussten sich auf eine Person einigen. Und sind da am Ende dann, glaube ich, deshalb auf mich gestoßen, weil ich einer der wenigen Nerds war, die schon auch vor ein paar Jahre davor irgendwas zu öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben hatten. Ich hatte 2012 mal ein White Paper veröffentlicht, wo ich die Frage gestellt habe, warum öffentlich finanzierte Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich nicht zu einem größeren Teil auch unter einer offenen Lizenz so im Netz stehen, dass sie weiterverwendet und zum Beispiel auch in der Wikipedia eingestellt werden können.
Als dann die Vereine sich auf dich geeinigt haben, warum hast du gesagt, ja, ich mache das? Was hat dich an der Aufgabe fasziniert?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich nicht, wie ich gefragt wurde, kannst du dir vorstellen, in den ZDF-Fernsehrat gehen, nicht genau, was mich da erwartet. Ich habe zuerst mal auf Wikipedia nachgesehen, was das genau ist und habe dann, glaube ich, auch unterschätzt, was da auf mich zukommt in Sachen, ich will es nicht sagen Arbeitsaufwand, aber durchaus regelmäßige, also Sitzungsarbeit ist eigentlich nicht das, zumindest meiner Perspektive nach, nicht das Wichtigste, aber ist auch ein Faktum. Und dann halt, wenn man sich wirklich diese Aufsichtsaufgabe zu eigen macht und ernst nimmt und halt da nicht nur hinfahren will, um irgendwie schönen Abend zu essen und dann einmal sich bespaßen zu lassen von den Senderverantwortlichen, dann muss man sich da schon auch ein bisschen engagieren. Und das Ganze ist dann ein bisschen ausgeartet, würde ich sagen. Ich habe halt dann begonnen, drüber zu bloggen. Das hat mir dann aber auch einerseits Spaß gemacht, aber wenn ich gewusst hätte, was ich mich da einlasse, wer weiß, ob ich dazu gesagt hätte.
Wie war das denn, wenn wir nochmal uns erinnern, sozusagen an deine Anfänge? Also 2016 ging es los für dich. Wie war denn dann dein erster Eindruck? Also wie ist wirklich, also das leckere Abendessen hat es wahrscheinlich tatsächlich gegeben, aber eben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, hast du gerade schon angedeutet.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja deshalb auch da drinnen und da habe ich mich schon versucht, schlau zu machen. Also das Erste, was ich getan habe, als klar war, dass ich da reinkomme, ich habe eine Dissertation gelesen, ein ganzes Buch mit dem Titel Der Fall Nikolaus Brender. Und das war eben ein Fall, wo ein Chefredakteur im ZDF nicht verlängert wurde, weil die Gremien diese Verlängerung verweigert haben aus politischen Motiven. Und das hat dann ja letztlich zu einem Prozess geführt, wo das Deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Aufsichtsgremien des ZDF, und das gilt halt eigentlich dann auch für die Rundfunkräte in der ARD, sind nicht staatsfern genug, da sind zu viele aktive Politiker drinnen. Und erst durch dieses Urteil wurden überhaupt so neue Bereiche, wie zum Beispiel eben auch Internet, ins Gesetz geschrieben. Und gleichzeitig hat dieses Urteil, und das ist wirklich ein schönes Urteil, das sich auch gut lesen lässt, da steht zum Beispiel auch drinnen, dass diese Aufsichtsorgane ein Mindestmaß an Transparenz erfüllen müssen. Und wie ich da reinkam, das Erste, was wir beschlossen haben als neuer Fernsehrat, neu zusammengesetzter Fernsehrat, war zum Beispiel eine neue Geschäftsordnung. Und mein Eindruck war, aber ich wusste ja noch, ich komme da neu rein, ich hatte keine Erfahrung, wie da wirklich so die Gepflogenheiten genau sind, aber mein Eindruck war schon, dass da wirklich nur dem Urteil insoweit entsprochen werden sollte, als dieses Mindestmaß an Transparenz erfüllt werden soll. Also man hat quasi zum Beispiel entschieden, die Sitzungen des Fernsehrats als solche öffentlich zu machen, aber nur präsenzöffentlich. Also das heißt, man muss nach Mainz zur Sitzung fahren, um dabei sein zu dürfen. Es gibt keinen Livestream, was ironisch ist, wenn man am Lerchenberg ist, wo quasi wirklich an allem mangelt, nur nicht an Fernsehkameras. Dann ist es so, dass Ausschüsse weiterhin nicht öffentlich sind. Da gibt es auch vielleicht gute Gründe dafür. Aber was ich bis heute nicht verstehe, ist, dass die Unterlagen, die in diesen öffentlichen Fernsehratssitzungen diskutiert werden, fast zur Gänze weiterhin nicht öffentlich sind. Das heißt, da diskutieren 60 Mitglieder, so viel sitzen da im Fernsehrat, über irgendwelche Vorlagen, die das Publikum nicht kennt, berufen sich dauernd darauf, sagen, warum die gut oder schlecht sind. Ja. Also ich finde, das funktioniert nicht. Also wenn ich die Sitzung öffentlich habe, dann muss ich auch die Unterlage öffentlich machen. Ich habe mich deshalb auch in der ersten Sitzung enthalten, wie es darum ging, diese Geschäftsordnung zu beschließen und mich dann im Laufe der Zeit überzeugt, dass das wirklich so nicht funktionieren kann, dass es mir auch meine Arbeit schwer macht, weil ich dann einfach auch über diese Unterlagen nicht berichten darf. Also wenn ich das einem Journalisten weitergebe, dann zitiert er natürlich draus, aber ich selbst darf es nicht, obwohl ich Mitglied des Gremiums bin. Das ist, finde ich, absurd.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ein bisschen hast du es schon angedeutet, wie der Rundfunkrat arbeitet. Also wie kann man sich das tatsächlich grundsätzlich vorstellen? Also so, wie arbeitet der Rundfunkrat und welche Themen werden da besprochen?
Also die thematische Bandbreite ist gar nicht mal so klein. Einerseits geht es darum, das steht auch auf der Homepage des Fernsehrats, Anwalt des Zuschauers, der Zuschauerin zu sein. Das heißt, es werden zum Beispiel Programmbeschwerden behandelt. Und das ist, wenn es etwas bis in den Fernsehrat schafft, das geschieht nur dann, wenn sich der Beschwerdeführer nicht mit der ersten Antwort des Senders zufrieden gibt, dann wird das auch, würde ich sagen, sehr ernsthaft diskutiert, ob es da einen Verstoß gab. Das ist das eine. Es werden auch immer wieder Vorlagen des Hauses zu bestimmten strategischen Entscheidungen. Und das, was mich da halt am meisten interessiert und wo ich würde sagen, auch am meisten zu tun gibt gerade, ist, wie sich die öffentlich-rechtlichen Angebote im Netz neu aufstellen wollen, können, sollen. Und da gibt es dann halt so Vorlagen wie zum Beispiel Personalisierung von Empfehlungssystemen in Mediatheken oder ganz allgemein Strategien, Plattformstrategien. Ja, auf welchen Drittplattformen will man auf welche Art und Weise öffentlich-rechtliche Inhalte anbieten. Das sind zum Beispiel so Themen, die ich sehr spannend finde, weil da geht es dann halt darum, dass zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr Inhalte auch auf kommerziellen Plattformen wie YouTube anbieten. Ich bin da nicht prinzipiell dagegen. Gleichzeitig aber gemeinnützige Plattformen wie zum Beispiel Wikipedia außen vor bleiben, um die kümmert man sich nicht. Und das sind zum Beispiel Themen, wo man dann als Fernsehrat oder wo ich zum Beispiel als Fernsehrat dann nachhacke und auch sehr lästig bin und immer wieder auch den Intendanten frage, wie es sein kann, dass wir viel Geld ausgeben, um unsere Inhalte auf kommerziellen Plattformen sichtbar zu machen, zu präsentieren, aber genau kein Geld in die Hand nehmen, um unsere Inhalte auch auf gemeinnützigen Plattformen, die eigentlich dem öffentlich-rechtlichen Gedanken und Auftrag viel näher stehen, auch dort irgendwie sie unterzubringen.
Wenn du jetzt sagst, du piesackst den Intendanten, wie ist denn dein Eindruck? Also könnt ihr wirklich auch selbst aktiv Themen setzen oder ist es doch erstmal so, dass ihr erstmal jedes Mal eine schöne Tagesordnung vorgesetzt bekommt, wo dann die Berichterstatter aus dem Hause ZDF erstmal alles Mögliche erzählen, aber vielleicht gar nicht das, was euch interessiert. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen Klischee. Ich erinnere mich, ich habe mal, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, in einer anderen öffentlich-rechtlichen Institution gearbeitet, wo wir auch mit dem Aufsichtsgremium zu tun hatten. Und da hat man es auch ganz gut verstanden, denen die ganzen unproblematischen Dinge so lange zu erzählen, bis die Sitzungszeit vorbei war.
Also das ist ja klassische Sitzungsstrategie, würde ich sagen. Das gibt's. Ja. Also ich war auch zum Beispiel einige Zeit lang Aufsichtsrat in der ÖBB Personenverkehr AG. Das ist sozusagen eine der großen Aktiengesellschaften der österreichischen Bundesbahnen. Dort läuft das genauso. Da wird natürlich auch, werden die heiklen Punkte ans Ende der Sitzung geschoben und dann ist die Zeit aus und dann versucht man das schnell noch durchzubringen. Also das, finde ich, ist in allen großen Organisationen mit geteilter Aufsichtsstruktur, das ist, finde ich, jetzt nichts, was typisch öffentlich-rechtlich ist. Das gibt es auch bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Was aber durchaus so ist und was den Eindruck teile ich, dass man jahrzehntelange Erfahrung hat, diese Aufsichtsgremien zu bespaßen und deren Anliegen, sofern sie überhaupt geäußert werden, wegzumoderieren. Ich würde aber auch sagen, das haben sich die Mitglieder dort, oder ich sage mal so, es gibt da auch zwei Klassen von Mitgliedern. Es gibt da die aktiven Politiker, die gibt es auch heute noch, ein Drittel zählt zur sogenannten Staatsbank. Das sind dann eben so Menschen, die zum Beispiel Staatsminister sind, Staatssekretäre für Medien und so weiter. Die haben ja verschiedenste Kanäle und die nutzen diese Sitzungen auch, um am Rande dann mit den Chefs, wenn man so will, der öffentlich-rechtlichen Anstalten informelle Gespräche zu führen. Die sind nicht darauf angewiesen, dass in den Sitzungen dort sie wirklich sich Gehör verschaffen. Ich würde aber sagen, für die anderen, und zu denen zähle ich mich, ja, die eben nicht über solche machtvollen Positionen verfügen, die sind schon darauf angewiesen, was in den Sitzungen diskutiert wird. Und da muss ich sagen, liegt es schon auch an den Räten selbst, sich ernst zu nehmen, die Aufgaben ernst zu nehmen und eben sich nicht einfach wegverwalten lassen. Ja? Also ich habe zum Beispiel natürlich gleich zu Beginn mal das Thema Creative Commons auf die Agenda gesetzt und dann bekam ich eine vierseitigen Brief, wo mir erklärt wurde, warum das auf keinen Fall möglich ist. Ja, und ich habe ehrlich gesagt mit so einem ähnlichen Brief gerechnet und habe dann halt eine Brieffreundschaft begonnen, wo ich Punkt für Punkt darauf eingegangen bin, warum diese Argumente nicht überzeugend sind. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich auch einen juristischen Hintergrund bin und deshalb mich juristische Argumente mal nicht einschüchtern, sondern eher motivieren.
Was ich ganz interessant fand, auch gerade als du nochmal von den unterschiedlichen Typen von Mitgliedern gesprochen hast, in deiner Serie auf Netzpolitik.org bin ich öfters auf den Begriff gestoßen, Freundeskreise. Was verbirgt sich denn dahinter?
Freundeskreise sind eigentlich Fraktionssitzungen. Also man muss sagen, Fernsehrat, wie gesagt, hat 60 Mitglieder. Es wäre völlig utopisch zu glauben, dass Entscheidungen dort, dass es da keine Vorgespräche gibt, ja, wenn da Entscheidungen zu treffen sind. Ich würde sagen, die wichtigsten Entscheidungen, die der Fernsehrat treffen kann, sind Personalentscheidungen. Der Fernsehrat wählt den Intendanten, allerdings nur alle 5 Jahre. Die Periode eines Fernsehrats ist 4 Jahre, also ich werde in meiner Periode hier auf jeden Fall keinen Intendanten wählen. Außerdem wählt der Fernsehrat auch 8 von 12 Mitgliedern des Verwaltungsrats. Also dieser Verwaltungsrat, das ist so, der ist viel operativer eingebunden, das ist so ein Aufsichtsrat im engeren Sinn. Und wenn solche Entscheidungen anstehen, dann finden da Vorgespräche statt und diese Freundeskreise sind sehr grob, würde ich sagen. Im ZDF gibt es 2 davon, einen roten und einen schwarzen, heißen sie umgangssprachlich. In der ARD gibt es meistens 3, einen roten, einen schwarzen und einen grauen Freundeskreis. Und dort werden wichtige Entscheidungen vorbesprochen. Da fallen auch Vorentscheidungen. Ich finde das nicht prinzipiell verwerflich. In jedem Parlament gibt es Fraktionen. Was ich eher problematisch finde, ist, dass es da so eine Art Heimlichtuerei gibt, weil das erzeugt erst den Eindruck, als würde da irgendwas im Heimlichen gemauschelt werden. Ich habe deshalb auch sehr offen über diese Vorentscheidungen aus den Freundeskreisen geblockt. Ich habe zum Beispiel über so eine Vorwahl für die Mitglieder im Verwaltungsrat auch ganz genau, wer da kandidiert hat, wie die Abstimmungen ausgegangen sind, die Ergebnisse verblockt, weil für mich, ich auf dem Standpunkt stehe, da passiert nichts, was irgendwie was es zu verheimlichen gäbe, deshalb kann ich auch drüber schreiben. Ich muss auch sagen, auch rechtlich ist es mir erlaubt, weil Freundeskreise formal nicht existieren. Also kann es auch keine Verschwiegenheitspflicht geben. Und ja, das haben mir nicht nur Freunde gemacht. Also da waren einige nicht sehr happy drüber. Aber ich muss sagen, wenn ich dann nicht drüber bloggen würde, dann würde ich da nicht hingehen können.
Das Thema Transparenz, das treibt dich da ja auch um. Was gibt es denn so für ein paar Punkte? Wir haben ja ganz am Anfang auch mal so ein bisschen ein paar Dinge genannt, die wir so assoziiert haben oder die wir auch mal von anderen gehört haben. Du hast ja bestimmt auch einige Dinge von Dritten gehört, rund um das Thema Rundfunk bzw. Fernsehräte, was damit assoziiert wird. Welche Vorstellungen begegnen dir denn ab und zu, die so nicht ganz richtig sind?
Also zunächst möchte ich vielleicht zur Transparenz noch einen Satz sagen, nämlich es wird sich immer nur eine kleine Minderheit für die Arbeit der Rundfunk- und Fernsehräte interessieren. Also ich glaube, das ist auch normal. Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Das Problem ist ja derzeit, dass selbst die interessierte Öffentlichkeit, also diese kleine interessierte Öffentlichkeit, die sich für Rundfunkpolitik interessiert, und dazu zählen zum Beispiel auch Medienjournalistinnen und Journalisten, dazu zählen einfach ja auch Beitragszahlende, die einfach sich wirklich für diese Arbeit interessieren, dass auch die sich schwer tun, an Informationen zu kommen. Und ich glaube, da könnte man wirklich daran ansetzen zu sagen, zumindest das, was in den öffentlichen Sitzungen besprochen wird, diese Unterlagen, die müssen auch öffentlich sein. Was jetzt so betrifft, so Vorurteile, da ist sicher, sind die Freundeskreise, sind da das Mythenumrankteste, was es in diesen Rundfunk- und Fernsehräten gibt. Also die meisten haben von ihnen gehört. Und ich würde sagen, genau weil das eben so im Informellen gehalten wird, macht es dann natürlich auch, würde ich sagen, böswilligen Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die unterstellen, dass hier die Parteienvertreter durchregieren. Ja? Und diesen Eindruck, den kann ich nicht bestätigen. Diesen Kritikern spielt man mit so einer Heimlichtuerei eigentlich in die Hände. Ja, also ich würde sagen, lasst mich so formulieren, ich würde mir wünschen, dass dort irgendwie wirklich die Richtungsentscheidungen getroffen würden, aber das ist eben auch nicht so, würde ich sagen.
Wenn du jetzt sagst, Richtungsentscheidungen werden da gar nicht getroffen, wie viel Macht hat denn so ein Rundfunk- oder Fernsehrat wirklich?
Also erstens ist das auch von Anstalt zu Anstalt verschieden. Ich würde sagen, diese Personalentscheidungen, Intendant, Verwaltungsratsmitglieder, das ist schon ein wirklich relevanter Einfluss. Und da muss man auch sagen, die Intendanten bemühen sich da deshalb auch sehr um die Räte. Also man kann auch sagen, auch beim Fernsehrat ist das so, da sind wirklich alle Spitzen des ZDF immer präsent und stehen Rede und Antwort. Aber jenseits dieser Personalangelegenheiten ist es auch bewusst so gedacht, dass diese Räte eine nachsorgende oder nachlaufende Kontrolle haben. Also es soll ja eben nicht von den Räten das Programm bestimmt werden, es soll nachlaufend kontrolliert werden, ob es dem Programmauftrag entsprochen hat. Das finde ich jetzt nicht prinzipiell problematisch. Wo ich finde, der Einfluss der Räte viel größer sein könnte, wenn die Mitglieder sich und ihre Arbeit dort ernster nehmen würden und auch stärker Beteiligung einfordern würden, das sind wirklich so Richtungsentscheidungen, strategische Entscheidungen. Ja, wie zum Beispiel jetzt, wir hatten in Deutschland ja die Debatte über gemeinsame Plattformen oder der öffentlich-rechtlichen Angebote, wie man Mediatheken weiterentwickelt, ob es sinnvoll ist, dass jedes Angebot eine eigene Mediathek hat. Und ich glaube, da wäre viel mehr möglich. Ein bisschen ein Problem ist da, dass diese ganzen Hörfunkräte, die es da gibt, jede Anstalt in der ARD hat ja einen eigenen Rundfunkrat, Fernsehrat ist wieder getrennt, dass die auch alle völlig isoliert voneinander arbeiten, obwohl die Probleme, die diskutiert werden und die Fragen, die sich stellen, eigentlich sehr ähnlich sind in allen Räten.
Wir bräuchten quasi einen Rundfunkrat.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das transparente Medienmagazin.
Der Kopf hinter dem Twitter-Account Leonie Dobusch ist weiter unser Gast, Leonard Dobusch nämlich. Seit 3 Jahren sitzt er im Fernsehrat des ZDF und berichtet uns heute Abend davon.
Ja, wenn die Leute hören, dass du im ZDF-Fernsehrat bist, was sind so die Top 3 Bemerkungen bzw. Anmerkungen zum Programm, die du bekommst?
Also die Top-Bemerkung ist immer, wie kann das sein, du bist doch Österreicher. Das ist immer die Frage, was mache ich im ZDF? Ja, da darf ich dir immer erklären, dass ich eigentlich die längste Zeit meines Berufslebens zumindest in Deutschland verbracht habe. Ich war 10 Jahre in Berlin, vor allem an der FU Berlin. Und zum Programm kommt dann als zweites eigentlich meistens, ob ich schon mal im ZDF-Fernsehgarten war.
Ja.
Der dürfte nicht erst seit jüngsten Streichen dort polarisieren. Ich gebe zu, ich war dort aber nur außerhalb von Sendungen und ich habe den Fernsehgarten noch nie zur Gänze gesehen. Ich hoffe, das wird mir verziehen. Aber das Dritte ist dann immer, ob ich überhaupt ZDF schaue. Ja? Und da muss ich sagen, ich schaue wahrscheinlich wirklich mehr ZDF als ARD, was aber vor allem an Jan Böhmermann liegt und an der Heute-Show, die mir aber nur so mittelgut gefällt meistens.
Da müssen wir bei zwei Punkten bis nochmal hier, glaube ich, mal einhaken. Du hast ja gerade schon den Fernsehgarten erwähnt. Ich würde da total gerne, als ich klein war, wollte ich da immer mal hin. Das war ein großer Traum von mir. Aber das soll jetzt nicht Thema sein, sondern tatsächlich war der jetzt ja die letzten Tage so ein bisschen in den Schlagzeilen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Komiker Luke Mockridge ist aufgetreten und dieses sah so aus, dass so die Moderatorin Andrea Kiewel den Auftritt abgebrochen hat. Viele Medien haben berichtet, die dpa zitiert Kiewel, dass sie sich sehr darüber geärgert hat, dass sich Mockridge über Zuschauer lustig gemacht hat. Bild hat sich da auch in dieser Woche sehr engagiert und will in Erfahrung gebracht haben, dass der Komiker mit seinem eigenen Kamerateam vor Ort gewesen sein soll für eine neue Sat1-Show von ihm. Da stellen sich jetzt so Fragen in den Medien, ob das inszeniert, verabredet gewesen ist und so weiter und so fort. Landet sowas auch mal beim Fernsehrat?
Also ich würde mich nicht wundern, wenn es zu diesem Auftritt dann eine Programmbeschwerde gibt, die dann am Ende auch bei uns im Fernsehrat aufschlägt. Da gibt es einen eigenen Ausschuss, den Beschwerdeausschuss. Ich muss ja sagen, ich verstehe bis heute nicht, es steht wirklich auch, wenn man auf der Homepage vom Fernsehrat nachsieht, dann wird da schön erklärt, wie man so eine Programmbeschwerde einreichen kann. Und ich finde aber, schon alleine vom Framing her, und ich weiß, die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem die ARD, haben mit Framing nicht die besten Erfahrungen gemacht, aber das Ganze als Programmbeschwerde zu framen, da kann ja eigentlich nur was Negatives kommen. Und ich finde, das zeigt schon auch, wie eigentlich das Verhältnis zum Publikum auch aus der eigenen Perspektive heraus gesehen wird. Ja? Das Publikum wird einerseits natürlich über Quote gemessen und andererseits richtet man Kanäle ein, wo sich das Publikum beschweren kann. Aber so einen wirklichen Dialog, der vielleicht ja auch durchaus eher konstruktive, positive Vorschläge und Inputs und vielleicht sogar eigene Beiträge auch featured, und dafür wären ja auch gerade digitale Plattformen sehr gut geeignet. So etwas ist eigentlich nur sehr rudimentär vorhanden.
Und die andere Frage, die bezieht sich auf einen Namen, den du gerade schon genannt hast. Wir fragen natürlich nur für den Freund, ne? Klar. Wie oft steht Jan Böhmermann auf eurer Agenda?
Ja, also ich kam rein, da war gerade Jan Böhmermanns Schmähgedicht-Thema.
Ist doch nicht so unspannend zum Einstieg.
Ja, ich meine, ich finde ja, da hat man sich eigentlich auf eine österreichische Lösung geeinigt. Man hat quasi irgendwie das Ding aus der Mediathek entfernt, aber trotzdem gesagt, dass es erlaubt sein muss irgendwie, oder dass er irgendwie nicht die Programmgrundsätze verletzt hätte. Also es war so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Aber man muss auch sagen, ich habe es bisher in meinen 3 Jahren noch nicht erlebt, dass einer Programmbeschwerde stattgegeben oder zugestimmt worden wäre. Ich weiß auch deshalb auch nicht, wie das heißen würde, sondern da wird zwar wirklich ernsthaft drüber diskutiert und da werden auch wirklich die betroffenen Redaktionen quasi um Stellungnahmen gebeten, aber in der Regel werden die Programmbeschwerden zurückgewiesen.
Wir haben ja schon in der letzten halben Stunde, gerade klang es auch schon so durch, so ein paar Ideen von dir hier mal so am Rande notiert. Ne? Also zum Beispiel, dass du dir wünschen würdest, wenn es ist nicht nur so ein konfrontatives Verhältnis durch das Wort Programmbeschwerde in Richtung Zuschauer gibt. Oft hört man ja auch den Wunsch, Öffentlich-Rechtliche sollten innovativer sein. Was das Programm angeht oder auch was das Internet angeht, mal abseits oder mal abgesehen von komplexen internen Strukturen, da gibt es ja auch viele Grenzen, auch gesetzliche, aber auch was so Budgetverwendung angeht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie siehst du dieses Spannungsfeld? Also es gibt immer viele Wünsche, aber ich glaube, selbst wenn die Macher wollten, so ganz so einfach ist es auch nicht immer, ne? Und das ist schwierig zu vermitteln.
Ich würde wirklich sagen, dass es gibt zwei große Probleme oder Hürden dafür, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen im Netz neu aufstellen können. Und ich glaube, das ist aber total notwendig, weil wenn sie das in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht hinkriegen, dann drohen sie auch in Deutschland quasi in ihrer Bedeutung so weit zurückzufallen, wie das mit den öffentlich-rechtlichen Medien, sofern es überhaupt gibt, in den USA zum Beispiel passiert ist. Und ich glaube, der eine Punkt ist sicher, und das finde ich, muss man auch hier offen sagen, die Rundfunkpolitik, die den Öffentlich-Rechtlichen viele Dinge einfach verbietet oder verboten hat. Manches ist da jetzt besser geworden. Es gibt seit 2. Mai diesen Jahres einen neuen Telemedienauftrag, der erlaubt den Öffentlich-Rechtlichen Dinge wie zum Beispiel wechselseitig Inhalte zu verlinken. Also das hört sich jetzt irgendwie absurd an, wenn man sagt, oh, man darf im Internet Inhalte verlinken. Aber vor dieser Gesetzesänderung mussten Verlinkungen wirklich einem ganz engen Korsett folgen. Es durfte quasi nur zur Vertiefung des konkreten Inhalts dienen. Aber ich konnte zum Beispiel nicht in einer ZDF-Doku dann verlinken auf eine ergänzende oder ähnliche thematische, weiß nicht, Deutschlandfunk-Reportage. Ja, das wäre nicht erlaubt gewesen. Ja.
Du hast ja auf der Republika genau dazu einen Vortrag gehalten und ich wusste gar nicht, dass es diese Regeln gab. Also ich dachte erst, wie absurd ist das denn? Obwohl ich ja selbst hier auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite. Aber diese neuen gesetzlichen Regeln, die geben ja neue Möglichkeiten. Da hast du so ein interessantes, eine Idee vorgestellt, also so eine Art öffentlich-rechtliches Ökosystem.
Genau, was ich mir wünschen würde, ist, da? Dass die Öffentlich-Rechtlichen, und ich glaube, jetzt dürfen sie es rechtlich, jetzt ist die nächste Hürde, die liegt jetzt wirklich stärker an der Senderorientierung, die sie immer noch haben. Ja, also das merkt man auch eben daran, dass jede ARD-Anstalt ganz erpicht darauf ist, die absolute Kontrolle über die eigene Mediathek zu wahren. Ja, und dass man, jetzt gibt es zwar in der ARD inzwischen auch zumindest den Versuch, technisch stärker zu standardisieren, aber es ändert nichts daran, dass es immer noch 12 verschiedene Portale gibt, die gepflegt werden müssen. Und wenn man das schon unbedingt beibehalten will, dann wäre meiner Meinung nach zumindest ein wichtiger Schritt, dass man beginnt, diese öffentlich-rechtlichen Portale und Angebote viel stärker wechselseitig zu verlinken, ja, und eben, dass die Menschen, die auf welchem Weg auch immer in eine öffentlich-rechtliche Mediathek reinstolpern, dann von dort eben nicht nur im Rahmen des ZDF, wenn sie auf die ZDF-Mediathek einsteigen, sondern auch zu anderen öffentlich-rechtlichen Inhalten gelangen können. Das beginnt bei der Suche, dass ich eben, wenn ich in der ZDF-Mediathek nach Tatort suche, auch ARD-Tatorte finde, das ist derzeit nicht so, und geht aber bis zu dahin, dass es zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Top 10 meistgesehene Sendungen über Mediatheken hinweg gibt, die ich mir anschauen kann, oder dass es Empfehlungen eben gibt über Mediatheken hinweg. Und der nächste Schritt wäre dann noch darüber hinausgehend, nicht nur innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch andere gemeinnützige Anbieter und Partner, das können zum Beispiel Kultureinrichtungen sein, das können Universitätsangebote sein, die auch immer mehr Online-Kurse, Online-Videos von besserer Qualität online stellen. Das können auch andere gemeinnützige und freie Radiosender zum Beispiel sein, dass man hier einfach eine Art gemeinnütziges Ökosystem schafft, das dann auch stärker den kommerziellen Angeboten Paroli bieten könnte.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was irgendwie ja auch total wichtig ist, wenn man, sage ich mal, für die Zukunft aufstellen will, innovativ sein will, das Thema Geld. Und das Thema mehr Geld für Öffentlich-Rechtliche war vor der Sommerpause ja auch in deiner Netzpolitik-Serie immer wieder ein Thema. Wie ist da deine Position und wie erlebst du die Debatte gerade auch um das Thema mehr Geld oder finanzielle Ausstattung der Öffentlich-Rechtlichen?
Also erstens ist das eine Debatte, die wirklich vor allem von den Rundfunkpolitikern geführt wird. Und mein Eindruck ist, sie stehen wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange. Und da wird um 20, 30 Cent gefeilscht, als ob daran die Legitimität eines öffentlich-rechtlichen Angebots im digitalen Zeitalter hängen würde. Ich will jetzt das nicht kleinreden. Ja, natürlich ist es stark Rechtfertigungsbedürfnis, wenn ich alle Haushalte dazu verpflichte, und sie keine Möglichkeit haben, da quasi sich da dem zu entziehen, ein solches Angebot mitzufinanzieren. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was für dieses Geld hier an Programmangebot finanziert wird, dann muss man sagen, das ist, glaube ich, prinzipiell mal kein schlechter Deal. Ja? Aber was mich an dieser ganzen Rundfunkbeitragsdebatte so stört, ist, dass es wirklich dass da einerseits behauptet wird, das dürfe nicht steigen, was aber bedeutet, dass bei steigenden Kosten es eigentlich eine jährliche Beitragssenkung bedeutet in realen Zahlen. Und das finde ich nicht vertretbar und das entspricht meiner Meinung nach nicht der Legitimität, die öffentlich-rechtliche Angebote in der Bevölkerung haben. Und das Zweite ist, es wird viel zu wenig diskutiert, wo man eigentlich investieren müsste. Ja, ich glaube einfach, was derzeit von den Öffentlich-Rechtlichen verlangt wird, ist, und das, glaube ich, ist zu viel verlangt. Man verlangt, das gesamte lineare Programm, also alle Sender, die es gibt, das gesamte Programm, das da derzeit erstellt und produziert wird, das soll alles weiterlaufen wie bisher. Und außerdem sollen sie parallel neue digitale Online-Angebote entwickeln, aufbauen, Plattformen gründen und so weiter. Ja. Und gleichzeitig dürfen sie aber nicht mal frei Geld umschichten von den linearen Programmen zu neuen Online-Angeboten. Und das geht nicht. Das kann niemand schaffen. Auch die kommerziellen privaten Anbieter, die investieren in digitale Angebote, da nehmen sie Geld in die Hand. Also ich glaube, jenseits der Frage, ob der Beitrag jetzt 17,50 Euro oder 18,50 Euro sein müsste und ob man ihn indexiert, also automatisch an die Inflation anpasst oder nicht, wäre die Frage, ob es nicht mal eine Digitalmilliarde bräuchte, ja, die man für eine Einmalinvestition, für Anschubfinanzierung in die Hand nimmt und die dann vielleicht aber eben nicht nur in die Anstalten fließt, sondern die eben an ein gesamtes öffentlich-rechtliches, dem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtetes Ökosystem reinfließt.
Wir können, da sind wir ja schon, wenn man da so einen Schritt weiter geht, ja auch ganz schnell bei dem Thema wieder dann auch bei der Rechtfertigung beim Thema Medienaufsicht und wie demokratisch die ist. Das wird ja auch diskutiert, beziehungsweise hast du in Neues aus dem Fernsehrat diskutiert. Wie sind denn da die Positionen?
Ja, ich meine, die Diskussion, die da derzeit läuft, rund um die Flexibilisierung der Mittelverwendung. Also da muss man wissen, derzeit ist es so, die ARD kann nicht und auch ZDF können nicht einfach sagen, wir stellen irgendeinen Spartensender, also zum Beispiel ZDF Info oder so, oder ARD Alpha, wir stellen den einfach ein. Ja? Weil diese Angebote, also auch Spartensender zum Beispiel, gesetzlich beauftragt sind. Das heißt, wenn ich so einen Spartensender einstellen will, dann muss wirklich das Gesetz geändert werden. Und Gesetz heißt, und das muss man sich auch vor Augen führen, heißt im Rundfunkrecht eine Einigung, eine Einstimmigkeit aller 16 Länder. Das ist sehr, sehr schwierig. Macht natürlich jedes Umsteuern, jede grundlegendere oder größere Umschichtung von Mitteln schwierig. Wo das, finde ich, passiert ist, ja, aber auch mit sehr langem Vorlauf und meiner Meinung nach sehr erfolgreich läuft, ist im Falle des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots Funk. Da hat man eben genau zwei Spartensender eingespart und das Geld rübergeschoben in ein Jugendangebot, das eben keinen Sender mehr im Hintergrund hat. Und seit über 2 Jahren läuft jetzt Funk, muss sich dem absoluten Wettbewerb auf YouTube stellen und tut das höchst erfolgreich, würde ich sagen. Innerhalb von 2 Jahren ist es so, dass 50% der Zielgruppe, also der, ich glaube 15- bis 25-Jährigen oder so, 50% davon ein Funkformat kennt oder gesehen hat. Und das Ganze auch wirklich, wo man sehen kann, okay, man hat den Öffentlich-Rechtlichen hier die Möglichkeit gegeben, ein zeitgemäßes Angebot plattformorientiert zu entwickeln und das hat auch funktioniert, das ist auch in mancher Hinsicht sehr innovativ. Ja. Ich glaube, da kann man anknüpfen und man muss hier die Sender ermächtigen, auch von linearen Angeboten umzuschichten. Gleichzeitig, wenn man den Sendern hier mehr Spielraum, mehr Freiräume einräumt, dann muss man, finde ich, auch die Kontrolle verstärken und demokratischer gestalten, als das vielleicht bisher der Fall ist. Da müssen dann eben, finde ich, die Rundfunk- und Fernsehräte noch staatsferner organisiert sein, als sie es derzeit sind, weil ich habe erwähnt, 1/3 in diesen Rundfunk- und Fernsehräten sind Staatsbank, sind aktive Politiker. Dazu kommt aber dann noch was ich immer Schattenstaatsbank nenne. Also von dem anderen 2/3 ist wieder fast 1/3 sind Ex-Politiker. Ja, und die haben meistens dann doch eine sehr starke Bindung noch an ihre Partei, stärker manchmal als an die Bereiche, für die sie eigentlich in den Gremien sitzen. Und ich finde, das muss man ändern. Mein Vorschlag wäre, dass man zum Beispiel 1/3 dieser Gremien per Los beschickt. Ja, dass so eine Art Rundfunkschöffen, so wie man sie auch in der Justiz kennt, dass man das auch im Bereich der Rundfunkaufsicht macht, um sie staatsferner und demokratischer zu gestalten.
Dann lass uns doch nochmal auf ein anderes Thema schauen. Wenn man nämlich in die Vita unseres heutigen Gastes, Leonhard Dobusch, schaut, dann sehen wir, dass er nicht nur netzpolitisch aktiv ist. Seine Forschungsschwerpunkte als Professor in Innsbruck, die liegen im Bereich Innovation, Standardisierung und private Regulierung, insbesondere im Bereich von Urheberrechtsmärkten. Und bleiben wir mal bei dem Stichwort Urheberrecht. Da sind wir ja bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ganz oft bei der Frage, die wir hören, warum stellen die nicht einfach alles für immer ins Netz? Ich habe das mit meinem Rundfunkbeitrag doch sowieso schon bezahlt.
Ja, also ich finde die Frage mal prinzipiell gut, weil die Frage, die dahinter steckt, ist eben, das ist von dem Beitrag von der Öffentlichkeit bezahlt, warum ist das nicht dauerhaft öffentlich zugänglich? Und ich würde sagen, für manche Inhalte ist die einzige Antwort auf diese Frage auch, es ist skandalös, dass das nicht so ist. Ja? Also ich würde sagen, für Inhalte, an denen die Öffentlich-Rechtlichen sämtliche Rechte haben, wo es keine GEMA-Musik gibt, also Musik, wo man quasi nicht alle Rechte erwerben kann. Also das sind zum Beispiel Nachrichten, manche Nachrichteninhalte ohne Agenturbeiträge, das sind Magazininhalte, das sind bestimmte Diskussions- und Debattenformate, das sind Magazinsendungen. Mein Lieblingsbeispiel, die Wahlberichterstattung. Ja? Da wird unfassbar viel Material produziert, das von zeitgeschichtlicher Relevanz ist, das aber eigentlich nicht zweit- oder drittverwertet werden kann. Ich finde, diese Inhalte sollten nach Möglichkeit wirklich frei, und damit meine ich auch frei weiter nutzbar unter einer offenen, ich sage immer, unter einer Wikipedia-kompatiblen Lizenz im Netz stehen. Umgekehrt muss man natürlich wissen, dass das für im ganzen Fiction-Bereich, also wenn wir jetzt von Tatort und den ganzen Sokos, Krimis oder eben Inhalten, die eben stärker auch auf Agenturmaterial aufbauen. Dort ist die Situation urheberrechtlich wirklich nicht so einfach, beziehungsweise da ist es teilweise unmöglich. Was daran liegt einfach, dass diese Inhalte wirklich noch eine Verwertungskaskade nach der Ausstrahlung im Fernsehen und in der Mediathek haben. Ja, also ich würde sagen, es gibt Inhalte, da gibt es gute Gründe, warum die nicht dauerhaft frei im Netz stehen. Ich bin zum Beispiel auch nicht unbedingt ein Verfechter, dass man sagt, alles, was ausgestrahlt wird, muss dauerhaft in der Mediathek frei sein, weil die Rechte dafür sind unfassbar teuer. Ja? Und da bin ich der Meinung, das Geld kann man wahrscheinlich besser anlegen, dem öffentlichen rechtlichen Auftrag besser entsprechend. Also irgendwelche Krimis, dass die nach einem Jahr oder so dann irgendwo anders dann vielleicht gegen Geld zu sehen sind, finde ich okay. Ja? Das ist ein Unterhaltungsprogramm, das dann auch sich irgendwie anders noch refinanzieren kann. Aber bei Informationssendungen so, da finde ich, ist die Frage mehr als berechtigt.
Also gerade, lass uns mal so bei deiner Idee bleiben, für nicht fiktionale Bereiche oder Inhalte, so Wikipedia-like Lizenzen, zu benutzen. Wie realistisch ist denn sowas, dass sowas mal kommt?
Also sagen wir mal so, seit 3 Jahren arbeite ich intensiv daran und bearbeite entscheidende Stellen. Ich bin aber auch nicht der Erste, der damit begonnen hat. Schon im Vorgänger-Fernsehrat gab es zum Beispiel auch eine Anfrage von einem Fernsehrat zu Creative Commons Lizenzen. Die wurde dann ganz am Ende eben mit so einem Dreiseiter beantwortet, dass das eben nicht möglich sei. Ich würde so sagen, das Problem ist, dass das 2 Dinge erfordert. Man müsste die Produktionsabläufe etwas ändern. Und das Zweite ist, man muss auch an die Vergütungsregeln ran. Derzeit ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer nur die Rechte für bestimmte Nutzungs- und Verwendungsarten erwerben und auch zum Beispiel freie Redakteure, die einen großen Teil der Inhalte produzieren, gerade in diesem Segment, die erhalten auch eine Vergütung, die eigentlich nicht alles abdeckt, nicht alle Rechte abdeckt. Dafür bekommen sie, wenn Dinge nochmal ausgestrahlt werden, zum Beispiel ein Wiederholungshonorar. Das ist aber sehr unsicher und passiert ja gerade beim Informationsbereich nicht sehr häufig. Das heißt, man müsste hier eine Regel finden. Mein Vorschlag wäre zu sagen, lasst doch die Redaktionen entscheiden. Wollen sie lieber die Inhalte nicht offen ins Netz stellen und hoffen, dass sie irgendwann mal eine Wiederholungsvergütung bekommen? Oder alternativ dazu, sie bekommen einen kleinen Bonus für offene Lizenzen, den bekommen sie sofort. Dafür steht das Ganze unter einer freien Lizenz, kann dann zum Beispiel auch in der Wikipedia eingebunden werden. Also diese Sachen, die machen es nicht einfach, weil da muss man an die Strukturen ran, die seit 20, 30, 40 Jahren etabliert sind. Warum ich nicht ganz pessimistisch bin, dass das trotzdem passieren könnte, ist einfach, weil ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen, je mehr und je wichtiger nicht-lineare Verbreitungswege im Netz werden, desto wichtiger wird Reichweite, die sie zum Beispiel über Wikipedia bekommen können. Also meine These ist immer, in 10 Jahren werden die Öffentlich-Rechtlichen die Wikipedianer anbetteln, dass sie bestimmt Inhalte von ihnen in Wikipedia einstellen, weil sie damit Reichweiten kriegen, die sie sich sonst teuer erkaufen oder gar nicht erst bekommen werden. Ja? Das heißt, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Umdenken erforderlich, ja? Weil die Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht mehr die Platzhirsche sind im Netz, sondern eben in einem wirklich beinharten Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Reichweite stehen. Und das kann ich natürlich versuchen, auf YouTube zu bekommen, aber die Kollegen vom Funk können da ein Lied davon singen, dass das alles andere als einfach ist. Und gleichzeitig ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben in der Lage sind, Inhalte Wikipedia-kompatibel zu lizenzieren, weil sie eben nicht quasi das sofort zurückverdienen können, weil sie eben beitragsfinanziert sind.
Jetzt haben wir schon, es ist schon unsere Stunde so weit fortgeschritten. Wir haben noch so 3 spannende Karteikärtchen, nämlich aktuelle EU-Urheberrechtsdebatte, dann den Rechtfertigungsdruck, den es ja auf dem öffentlich-rechtlichen System gibt, oder insgesamt das Thema Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Braucht man nicht später auch eher ein öffentlich-rechtliches Internet oder vielleicht sogar etwas, wovon die Printwelt profitiert? Welches dieser 3 Kärtchen soll man mal ziehen? Was reizt dich da gerade am meisten? Jetzt noch am Ende.
Ja, ich meine, ich finde, wir könnten ja versuchen, über europäische Urheberrechtskisten im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Angeboten zu reden.
Ja, gerne. Weil tatsächlich, also wir haben auch über die EU-Urheberrechtsdebatte, die haben wir intensiv hier dann tatsächlich verfolgt. Aber wenn du das jetzt aus deiner Perspektive als ZDF-Fernsehrat anschaust, macht dir das Ganze dann eher Sorgen für die öffentlich-rechtlichen Sender oder machst du dir da gar keine Sorgen?
Ich würde so sagen, also ich habe ja diese Urheberrechtsreform eigentlich schon seit ihrem Entstehen auch für netzpolitik.org intensiv begleitet. Und ich bin wenig überraschend überhaupt kein Fan dessen, was da am Ende dabei rausgekommen ist. Es macht die Situation eher schlechter als besser. Und ich glaube, es wird schwerer werden, öffentlich nutzergenerierte Inhalte öffentlich zugänglich zu machen. Die großen Plattformen wie YouTube, die werden das noch eher hinkriegen, aber auch die werden vielleicht dazu übergehen, im Zweifel ein bisschen mehr zu löschen, weil sie einfach diese Haftungsprivilegien nicht mehr genießen in Zukunft. Und für mich stellt sich damit die Frage schon mit neuer Dringlichkeit, warum gibt es eigentlich keine Public Option für nutzergenerierte Inhalte? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, und mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, dass die öffentlich-rechtlichen Mediatheken oder öffentlich-rechtliche Plattformen eine ernsthafte Konkurrenz für YouTube werden könnten. Das halte ich für sehr schwer machbar. Ja. Aber warum gibt es nicht die Möglichkeit, Inhalte, nutzergenerierte Inhalte auch auf einer öffentlich-rechtlichen Plattform zugänglich zu machen, wo ich nicht meine Daten verkaufen muss, das nicht werbefinanziert ist, wo die Algorithmen, die diese Inhalte sortieren, nicht primär einer Profitmaximierungs- und Klick- und Engagement-Maximierungslogik folgen, sondern einer öffentlich-rechtlichen Auftragslogik, dass ich quasi die Wahl habe, meine Inhalte bei YouTube einzustellen und eben auch auf so einer öffentlich-rechtlichen Plattform und so auch quasi, ja, vielleicht so ein bisschen ein Korrektiv vielleicht zu den kommerziellen Plattformen wie Facebook und YouTube darzustellen.
Für wie realistisch hältst du das denn tatsächlich, dass es europaweit, müsste es ja dann eigentlich auch Vorstöße in diese Richtung geben, und wir erleben ja tendenziell eher vielleicht in Deutschland noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern, dass es aber durchaus auch mehr, sage ich mal, Druck auch aus dem politischen, aus auch von den Rändern, wie auch immer, auf das öffentlich-rechtliche System gibt, die vielleicht sagen, das brauchen wir gar nicht mehr. Also schon, warum sollen wir denn noch mehr Möglichkeiten einräumen?
Dieser Druck, der da vor allem auch von rechter Seite kommt, ich finde, der kann auch was Gutes haben. Wenn man erkennt, dass eben die Öffentlich-Rechtlichen sich im Netz zu einem gewissen Grad neu erfinden müssen. Ja, ich kann einfach nicht mehr argumentieren mit, wir haben beschränkte Bandbreiten und deshalb brauche ich da ein öffentlich-rechtliches Angebot. Dieses Argument ist weg. Ja, dann muss ich eben wirklich argumentieren können, warum braucht es so einen durchaus gut finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und mein Angebot ist, da gibt es genug Gründe dafür, und ein wesentlicher ist, dass eine demokratische Öffentlichkeit davon profitiert, wenn es neben primär profitorientierten Angeboten und irgendwelchen spendenfinanzierten, gemeinnützigen, privaten Angeboten auch ein staatsfernes, öffentlich-rechtliches Angebot gibt. Das macht insgesamt eine Öffentlichkeit breiter, bunter, vielfältiger. Und ich glaube, da gibt es genug Gründe, und wenn ich in die USA schaue, noch mehr Gründe, warum man so etwas in Europa gut finden sollte. Und wenn ich das prinzipiell mal gut finde, dann geht es eher um die Frage, wie erreiche ich das? Und ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, das aus dem Boden zu stampfen, auf die grüne Wiese zu stellen, weil ich glaube, weil wir auch noch gar nicht wissen, wie das am Ende aussehen wird, weil eben so ein öffentlich-rechtliches, eine öffentlich-rechtliche Plattform es nicht gibt in diesem Ausmaß, schon gar nicht auf europäischer Ebene. Aber ich glaube, es ist durchaus nicht unrealistisch, in den nächsten 10 Jahren da hineinzuwachsen. Und der erste Schritt wäre zumindest mal auf der Infrastrukturebene die Voraussetzungen zu schaffen, hier stärker zu kooperieren. Das heißt zum Beispiel Mediatheken auf Open-Source-Basis gemeinsam entwickeln. Das bedeutet Schnittstellen und Metadatensysteme erstens gemeinsam zu entwickeln, idealerweise auch mit europäischen Partnern, zum Beispiel im Rahmen der EBU, also des Europäischen Verbands der Öffentlich-Rechtlichen. Wenn man dann mal diese Vorbedingungen für ein öffentlich-rechtliches Ökosystem geschaffen hat und wenn man dann auch erkennt, dass es ja heute schon Logins gibt in Mediatheken, ja, zum Beispiel um Altersüberprüfungen durchzuführen und vielleicht auch irgendwann mal um Geoblocking umgehen zu können, dann ist der nächste Schritt, nämlich den Menschen zu erlauben, ihre Profile zu öffnen und in diesen Profilen vielleicht auch selber was hochzuladen, der ist dann gar nicht mehr so groß. Ja? Aber das Erste, was wir brauchen, ist eben gemeinsame Infrastruktur, gemeinsame Schnittstellen, Single Sign-On über öffentlich-rechtliche Mediatheken hinweg. Und wenn wir das mal erreicht haben, dann schrittweise uns sowas annähern, das kann ich mir schon vorstellen.
Sagt ZDF-Fernsehrat Leonhard Dobusch in dieser Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien. Danke für den Einblick in den Arbeitsalltag eines Fernsehrats heute Abend.
Sehr gerne.
Herr Pähler.
Ja.
Das war sie, unsere Ausgabe für diese Woche. Gibt's gleich ganz frisch natürlich auch als Podcast. Und nächste Woche, da kommt Spotify zu uns zu Besuch.
Können wir das kippen? Nein, nur wenn wir Premium haben.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.